Ja, guten Tag miteinander. Das ist ein Nebelspalter mit Friendly Fire mit Laura Zimmermann und Markus Somm. Wir tun heute wieder mal ein bisschen stritten. Es ist ja auch ein neues Jahr. Wir fangen an mit Omikron, die neue Variante von dem Coronavirus, wo man noch nicht so genau weiß, wie sich's wirklich verhält. Aber es deutet viel darauf ein, dass die Ansteckung viel stärker ist. Aber dafür die Gefährlichkeit von dem Virus nicht so gut ist. Ist das für dich? Also erstens der erste Eindruck, zweitens ist gute Nachricht oder schlechte Nachricht?
Ja, also ich habe mal einen Teil-Eindruck und ich habe da eine Feldstudie an mir selber durchführen. Ich habe Omikron gehabt, gerade kurz vor Weihnachten, also aller Wahrscheinlichkeit nach, aber deutet eigentlich
also,
alles darauf hin.
Genesen.
Ich bin genesen,
ich habe es jetzt auch über Weihnachten gehabt.
Du auch?
Du sicher Omikron, die ganze
ich
Familie
glaube,
positiv.
Bei uns auch alle, genau. Und ich glaube doch, ich glaube, wenn das so ist, und da deutet ja jetzt doch wirklich vieles darauf hin, und ja, eben, also jetzt, also du kannst ja nicht von dir auf andere schließen, aber so wie sich angefühlt hat, kann man glaube schon jetzt sagen, das ist eine gute Nachricht, wenn sich das Virus in dem Sinne so abschwächt oder so verhaltet, dass es nicht mehr so tödlich ist wie vorher. Und von dem her ist es jetzt, finde ich, im Moment noch mühsam, weil man so in einer Transitionsphase ist, wo man einerseits wahrscheinlich noch zu wenig weiss, obwohl heute hat jetzt glaube auch die Taskforce-Chefin Tanja Stadler gefunden, also wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir im Sommer wieder ein normales Leben. Aber spätestens, also es scheint sich so ein bisschen zu erhärten, aber ich finde jetzt so die, jetzt ist eine mega mühsame Transitionsphase. Also, oder es ist so ansteckend, das heisst so viele. Je nachdem schränkt es irgendwie auch ein, wie man arbeiten kann, wie man handlungsfähig ist als Unternehmen, wie man irgendwie, ja, weiss auch nicht, schon nur irgendwie kann einigermassen den Alltag meistern. Und von dem her finde ich im Moment eher mühsam, aber in der Long Run, glaube ich, gute Entwicklung. Und ja, hoffen wir es. Wie siehst du aus?
Ich sehe es auch so. Ich finde, also,
Mann, jetzt streiten wir nicht mal über Corona. Wahnsinn.
Das klingen, aber ich glaube, es ist wirklich eine gute Nachricht. Auch wenn die Ansteckungszahlen wahnsinnig sind, aber ich glaube, eben die Verläufe, man hat es ja schon von Südafrika gehört, dann hat es Studien gegeben aus England, jetzt sehen wir es in der Schweiz, man sieht es aus den USA, wahnsinnige Ansteckungen, aber die Hospitalisierungen eigentlich nicht wahnsinnig verrückt. Was ich auch interessant finde, ist schon, es ist eigentlich, meiner Meinung nach ist jetzt die Luft aus, ehrlich gesagt, jetzt bei der ganzen Corona-Lage, weil letztlich das Narrativ tut sich auch völlig verändern, oder? Wir sind jetzt eigentlich gar nicht mehr, ich finde, es ist eine gewisse Konfusion da. Also einerseits oder, merken wir das
Müdigkeit.
Erstens das sowieso, aber ich glaube auch, ich meine, du bist ja sicher auch geimpft gewesen, ich bin auch geimpft gewesen, alle meine Familienmitglieder sind geimpft gewesen, zum Teil sogar dreimal geimpft, ganz frisch, sogar ganz frisch getestet, trotzdem positiv worden. Und da muss ich sagen, das ist natürlich auch wieder ein neues Narrativ, dass die Impfung für Omikron offensichtlich noch nicht so wahnsinnig gut angepasst ist. Es ist ein bisschen ähnlich, kennen wir ja bei den Grippen auch, müssen sie immer wieder neu eigentlich den Stoff zusammensetzen, das ist jetzt noch nicht der Fall. Das ändert sehr viel in der Diskussion. Wir merken jetzt irgendwie, hey, das Impfen ist jetzt auch nicht mehr ganz groß. Wir haben ja viel gestritten über das Impfen. Das ist jetzt auch nicht mehr das Dringendste, weil man irgendwie merkt, ja, Omikron breitet sich sowieso aus. Und gleich eben, es ist nicht so wahnsinnig schlimm. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, muss auch zugeben, finde jetzt auch bei der Taskforce nicht schlecht. Auch in der Quarantäne.
Oder, ja.
Relativ vernünftig, oder? Weil das ist, glaube ich, wirklich so, das sehe ich auch bei uns auch. Das ist ein hohes Problem, wenn nachher praktisch alle Leute 10 Tage weg sind. Ich bin auch in der Quarantäne gewesen, 10 Tage. Das ist dann schon noch relativ lang. Und, ja, also, mich dunkt, das kommt gut, ja.
Ja, ja. Nein, absolut. Also, ich glaube auch, weißt, es ist nach wie vor so, nicht zum Beispiel wieder den Streit auf Flammen lassen. Es ist nach wie vor gut auch, dass man boostert, oder? Das ist, glaube ich, schon auch genug, klar, dass das vor, nach wie vor schwere Verläufe insbesondere schützt, wie du richtig sagst, nicht unbedingt in Bezug darauf, dass man sich nicht ansteckt, aber es gibt trotzdem auch Hinweise, dass es je nach Impfstoff ein bisschen adjustiert. Aber so, oder jetzt explodiert es an Ansteckungszahlen. Und von dem her finde ich auch, also ich habe jetzt das Glück gehabt, dass wir über die Festtage alle ausgefallen sind.
Das
oder
ist immer
nett, durch,
das ist
zuerst habe ich es im Fall ultra mühsam gefunden, nachher habe ich es noch interessant gefunden, weil das ist irgendwie wirklich so das erste Mal Weihnachten ohne meine Familie und ohne...
Hast du schwere Symptome gehabt, oder wie ist das?
Ja, bei mir war es ein bisschen speziell, weil ich bin wahrscheinlich schon angesteckt, noch geboostert. Und ich habe zuerst gemeint, das sind Nebenwirkungen vom Booster, und dann habe ich gemerkt, ja, beides miteinander. Und dann habe ich schon ein, zwei Nächte ein bisschen unruhig und ein bisschen fiebrig geschlafen, aber nachher bin ich einfach müde gewesen. Also, weißt du, es ist schon nicht, also es ist wie eine Grippe. Ja, in die
also ich bin zwei Tage richtig flach gelegt, muss ich also sagen. Und wirklich praktisch nicht mehr aus dem Bett können, nicht mehr bewegen, Hochfieber, Kopfweh, alles. Aber es stimmt, das ist eine schwere Grippe.
Ja, ja.
Und die Jungen von uns, also meine Kinder, sind alle positiv gewesen, aber fast nichts.
Ja,
fast
ja.
Kein Symptom.
Ja, ja. Also eben, bei mir auch im Umfeld, das hat dann auch, was ich das Gefühl habe, wo ich es merke, wo mir aber die Leute ankreiden, das sage ich wahrscheinlich einfach sonst, weil ich merke es beim Sport, habe ich so das Gefühl, bei weniger fit. Aber, ja, ich glaube eben, das ist so ein bisschen die Entwicklung, wo ich aber schon denke, eben, ich bin eigentlich jung, gesund, gut, ändere Hedonistin, aber, nicht, weisst irgendwie, Risikogruppen und ich bin top, also dreifach geimpft gewesen, gerade frisch und es hat trotzdem noch recht viel mögen. Also du hast es schon gespürt, oder? Und von dem her ist es einfach mega unterschiedlich und mega unberechenbar, wie es dich trifft und das ist nach wie vor so.
Was ich eben gut finde, und das nimmt ein bisschen das Gift raus und deshalb meine ich auch, die Luft ist ein bisschen draussen. Oder eben, wir sind uns einig, impfen ist immer noch gut, weil es ist gut gegen schwere Verläufe, gegen Tod sowieso. Ich bin der Meinung, alle Risikogruppen, und das sage ich jetzt einfach ab 65, unbedingt boosten. Das ist klar, außer sie sind genesen. Auch dort wäre ich vorsichtig gewesen. Aber, weißt du, das Narrativ, wo wir auch ein paar Mal darüber gestritten haben, ja, man sollte die höchste Impfquote haben, sonst tut sich die Pandemie weiter ausbreiten. Das denke ich mir ist ein bisschen gebrochen. Weil man wie weiss, das Impfen gibt vielleicht schon immer noch einen besseren Schutz gegen Ansteckung, aber es langt nicht mehr, zum Omikron wirklich einzudämmen. Omikron verbreitet sich wahnsinnig
schnell. Ja, ja. Ja, aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist es gleich sehr wichtig, dass du das machst. Und ich glaube, du wirst schon die Impfung irgendwann können assistieren. Und ich glaube auch, und das ist vielleicht die Überleitung zu unserem nächsten Thema, wenn du irgendwie ansatzweise ein Leben in Freiheit und insbesondere in Bewegungsfreiheit um den Planeten möchtest, dann wirst du einfach müssen nachgewiesen geimpft sein. Ausser, diskutieren wir als nächstes Thema. Du bist der Nummer 1 Tennisspieler von der Welt. Reisest nach Australien mit einer Sondergenehmigung.
Also Novak
in ein Quarantänehotel verfrachtet, bekommst ein Verfahren und bekommst Recht über. Genau. Wir reden als nächstes über Fall Novak Djokovic. Was ist deine Meinung so ein bisschen, oder deine aber Gedanken
dazu? Wir müssen schauen wegen dem Timing. Gell? Wir wissen es jetzt nicht. Jetzt hat der Richter gestern gesagt, ist okay, oder?
Ja.
Und jetzt ist aber immer noch möglich, also zum Zeitpunkt, wo wir jetzt miteinander reden,
ist immer noch
möglich, dass die Regierung, also der Minister sagt, ja, ich kann es wieder aufheben, das Visum. Ich kann es nicht einschätzen, wie wahrscheinlich das ist, aber vielleicht ist, wenn man das gehört, dann das schon entschieden.
We don't know.
Also, ja. Ich finde es ein super Fall. Ich finde es interessant, weil alles kommt zusammen. Erstens finde ich natürlich, ist völlig richtig, letztlich muss die Regierung das durchsetzen, was sie bestimmt hat, und das haben sie für alle bestimmt, also gilt es auch für die Nummer 1 im Tennis. Das
ist völlig
richtig, oder? Das sollte es führen. Da bin ich absolut überzeugt, sie sollten das durchsetzen.
Absolut.
Gleichzeitig ist klar, ich bin jetzt nicht ein Fan von der australischen Corona-Politik, ich finde, die war wahnsinnig insular gewesen. Die haben wirklich die Illusion gehabt, wir können alles zumachen, es passiert nichts. Deshalb haben sie auch wahnsinnig strenge Vorschriften und hat ihnen ja in dem Sinn auch nicht unbedingt total geholfen. Aber es ist ja gleich. Aber wenn sie es mal bestimmt haben, sollen sie es durchsetzen. Und dann muss es für alle gelten. Gleichzeitig dürfte Djokovic natürlich mit den besten Juristen von der Welt kommen und probieren, das umzustürzen. Ist auch okay. Aber letztlich muss ich jetzt schon sagen, eigentlich finde ich, die Regierung sollte das aufheben, das Visum. Sie sollten dem wirklich sagen, look, ja, bist jetzt halt ein Märtyrer für deine Sache. Und jetzt kommt es, Märtyrer ist ja positiv. Ich muss gleich wieder sagen, ich finde das eigentlich ein frecher Sieg. Ich finde es auch noch gut. Meine auch die Familie. Weißt du, ich finde auch Serbien ist ein interessantes Land. Wie die Familie für eine Pressekonferenz gemacht hat und dann haben sie gesagt, ja, das ist eben typisch, wir sind ein armes, kleines Land und wir werden da schlecht behandelt und jetzt sind wir gut behandelt worden. Der ganze Frust von den Serben, wo ja lang ist, oder die Frustration, dass sie das Gefühl haben, wir sind immer der Paria, ist da auch rausgekommen und das habe ich dann wieder mit einer gewissen Sympathie angeschaut.
Ja, also, abgesehen davon, dass es auf mir nicht unbedingt sympathisch wirkt. Ich finde, es ist nur konsequent, oder? Weil ich bin ein grosser Tennisfan, eigentlich. Ich habe zwar selber nicht gut Tennis spielen, ich habe nur immer müssen.
Mit meiner Familie.
Nein, jetzt musst du auch, ich finde ihn einen exzellenten Tennisspieler. Ich finde auch, er ist konsequent. Aber ich finde, es hat irgendwann jetzt so ein bisschen einen Turning Point gegeben, wo er, und das ist jetzt, erklärt sich bei mir schon, wieso, dass er sich da verhaltet. Und das finde ich natürlich auch, also, in einer Vorbildfunktion als Nummer 1, meine Güte, ist das dumm, oder? Einfach hergehen und sagen, nein, ich impfe mich nicht aus irgendwie homöopathischen, gesundheitlichen Gründen oder was auch immer. Ist sein gutes Recht, ist seine freie Entscheidung, er nimmt seine Vorbildfunktion meiner Meinung nach nicht so gut wahr wie jetzt irgendwie andere Tennisspieler. Aber ich finde auch, wie du sagst, es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Geschichte und ich fände es extrem gut, so ein bisschen für das allgemeine Gerechtigkeitsbefinden in der Welt und insbesondere von Australierinnen und Australier, die als Staatsbürger jetzt zum Teil nicht in ihr Land können einreisen können, wenn der wirklich jetzt nicht dürfte spielen und wenn das Visa entzogen würde werden. Also von dem her sehe ich es eigentlich genau gleich wie du. Aber einen Sympathieträger habe ich ihn jetzt auch nicht. Finde ich ihn jetzt eben nicht. Aber er tut dem ganzen Tennis-Schickimicki-Zirkus schon sehr gut. Von dem her völlig einverstanden mit seinen Ansichten.
Das ist ja der Grund, warum er nicht beliebt ist. Oder? Der Roger Federer ist super beliebt.
Ja, klar.
Nadal ist immer beliebt gewesen. Und ich muss dir sagen, Sport, Tennis ist natürlich ein wahnsinnig elitärer Sport.
Ja, genau, das stimmt schon.
Ist ein typischer westlicher Sport von der westlichen Elite.
Englisch kannst du eigentlich sogar sagen. Aber
und
ja.
Man hätte das nie gern gehabt, dass da ein Serb also sehr gut ist, oder? Ein Schweizer akzeptiert.
Und sich nicht an die Regeln halten, die sie bestimmt.
Da kommt ja noch dazu, ja. Das stört. Und das finde ich jetzt wieder gut. Ich finde das gut. Weißt, ich finde auch, das ist ein bisschen Michael Kohlhaas. Ich finde, ich habe eigentlich immer eine grosse Sympathie für Leute, die sich wehren, gegen die Regierung, gegen Regeln, und die erbrechen und Konsequenzen tragen. Selbst wenn ich finde,
ja, Motive sind birnreich.
Und weißt, ich finde jetzt eben das mit dem, ich meine, er ist ja nicht nur ein Impfskeptiker oder Gegner, sondern er ist, wie du richtig sagst, er ist ein bisschen esoterisch. Er glaubt ja wirklich, er könne sich selber heilen. Er hat, habe ich gelesen, irgendeine schwere Verletzung am Ellenbogen. Und er hat ganz lange das Gefühl gehabt, nein, das tue ich jetzt nicht operieren.
Er macht gar nichts. Er ist konsequent.
Er hat es noch operiert. Und übrigens in der Schweiz mit Erfolg. Aber er ist ein totaler, eben, der glaubt, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist auch spirituell.
Sehr
wahrscheinlich ist er auch religiös. Aber er sagt es nicht richtig. Aber er ist wahrscheinlich auch religiös. Und irgendwo muss ich sagen, wenn einer hinsteht für seine Sache, und sich nachher lang bestrafen und Nachteil in Kauf nimmt. Ich habe einen grossen Respekt. Mm. Und ich muss eben auch sagen, ich finde, ich habe auch eine gewisse Sympathie mit Serbien. Das ist ein Land, wo einfach, die ganze Zeit einfach der Böhlimann ist von Europa. Ob zu Recht oder zu Unrecht ist mir gleich. Ich finde eigentlich gut, dass die Serben jetzt mal sagen, schau dir mal die Australier an. Lecken die im Australien sind.
Das sind wir mal.
Unglaublich beliebt, oder? Was wir können machen, was wollen. Alle finden die Australier nett. Die Serben nicht.
Ja, über Serbien und generell über den Balkan müssen wir ein anderes Mal reden. Ich glaube nicht, dass wir dort unbedingt einer Meinung sind. Also ich finde es einfach extrem spannend. Nein, ich finde, zu einem gewissen Grad hat man eine Legacy, wo man halt auch gerechtfertigt oder ungerechtfertigt über Generationen halt mitträgt. Und Serbien war kein Unschuldskind.
Nein, aber weißt du, es ist natürlich schon, ich meine, wenn man den ganzen Bürgerkrieg anschaut von Jugoslawien, da spielt Serbien eine riesige Rolle. Und Serbien ist die Jugoslawien Tradition. Das war eine Art von Imperialismus im Südbalkan mit grossen Problemen und so weiter. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass man Serbien allein praktisch zum Bösewicht gemacht hat. Im Bürgerkrieg ist einfach daneben gewesen. Die Kroaten haben genauso viel schlimmes Zeug gemacht. Auch die Bosnier sind nicht ganz unschuldig. Also, weißt, das stört mich. Und man hat sich auf Serbien eingeschossen und hat gesagt, Serbien ist alles schlecht. Natürlich auch, weil man sich nicht interessiert hat für Details und gefunden hat, komm.
Aber es ist eben sehr komplex oder in den Details. Aber darum setzt sich dann auch so ein Narrativ fest. Vom Balkan zurück in die Schweiz. Wir haben Abstimmungen, Markus. Ganz viel. Mediengesetz, Tabakwerbung. Tabak wollen wir heute kurz darüber reden. Mediengesetz wissen wir, dass wir beide unterschiedliche Haltungen haben. Aber kommen wir doch mit der Tabakwerbevorlage an. Was ist deine Haltung dazu?
Also grundsätzlich finde ich auch eine dumme Idee. Ja, das ist medizinisch ist völlig erwiesen, dass das unglaubliche Belastung ist für deine Gesundheit. Ich finde es einen riesen Fehler und auch ich habe 5 Kinder, ich will nicht, dass die Kinder rauchen, wir sagen das immer und so weiter. Gleichzeitig bin ich absolut der Gegner von Werbeverbot. Ich finde auch, man sollte auch für Medikamente können werben. Ich finde, man sollte da völlig frei sein. Ich sage das aber auch mit einem gewissen Eigeninteresse. Wir Medien leben nicht mehr so wahnsinnig gut, aber wir leben immer noch von Werbung. Ich finde, Werbung ist eine Art von Kommunikation, die sollte möglichst liberal sein, die sollte frei sein. Und du darfst noch für Sachen werben, die halt ungesund sind. Ob es dann noch anschreiben oder nicht, kann man noch diskutieren. Bin ich auch nicht so ein Fan. Und was ich vor allem finde, ich glaube nicht, dass das stimmt, oder? Dass du kannst kausal zeigen, Werbung führt dazu, dass wahnsinnig viele rauchen. Leute rauchen. Ja. Ich glaube es nicht.
Ja. Ja, das, ich weiss, es gibt sicher Studien dazu, aber ich sehe es eigentlich, glaube relativ gleich. Ich meine, ich bin umgekehrt als Raucherin, also jetzt zwar nicht mehr, aber als Zeiten als Raucherin habe ich, logisch, du weisst ja, es weiss jeder, dass Rauchen schlecht ist und jeder, der raucht. Und du weisst schlussendlich, dass dir das umbringt und es ist ein Suchtmittel, von dem her ist das schlecht. Und von dem her ist schon die Überlegung, was ist die Aufgabe vom Staat zugunsten von der öffentlichen Gesundheit auch. Aber ich frage mich dort schlussendlich schon auch, wie soll ich sagen, ich habe das zumindest immer auch genossen, in der Schweiz noch eine gewissermaßen liberalere Haltung zu diesem Thema zu haben, wie beispielsweise ja in all unseren EU-umliegenden Ländern, wo du schlussendlich alles Mögliche machst, außer den Preis zu erhöhen, was wahrscheinlich wirksamer wäre, zum Rauchen abhalten.
Man hat
verschiedenes versucht.
Und wenn man sieht, dass vor allem die Unterschicht raucht, kann man sagen, ist auch eine regressive Steuer.
Ja.
Auch nicht so die feine Art.
Ja, nein, fair enough. Und es ist ein hochsensibles Thema. Ich persönlich halte mich schlussendlich, also ich finde, man kann in beide Richtungen argumentieren bei dieser Vorlage jetzt. Aber persönlich halte ich auch relativ wenig von Werbeverbot.
Es ist vor allem einfach, ich glaube nicht, dass es so
ist. Ich fände es spannend, für ein Werbeverbot Werbung zu machen.
Ja, das finde ich ganz dumm. Das ist schon gut. Nein, was ich natürlich auch noch finde, und das ist ganz wichtig, es wird ein Präzedenzfall. Oder wenn das durchkommt, dann geht es nicht mehr lang. Wir haben dann Werbeverbot für Fleisch, wir haben dann Werbeverbot für Süßgetränke. Für alle Sachen, die wir wissen, die sind ungesund, wird man dann irgendwann behaupten, ja, das ist jetzt für die Volksgesundheit wichtig und dann muss man Werbeverbot machen. Und ich bin auch nicht ganz der gleichen Meinung, dass der Staat muss unsere Gesundheit total schützen. Das finde ich eigentlich nötig. Letztlich ist das Eigenverantwortung. Und ich finde, man kann durchaus...
Aber du musst die Balance irgendwo durchfinden.
Weißt, man kann in der Krankenkasse durchaus Anreize setzen, dass du gesünder lebst und wenn du gewisse Risiken eingehst, dass du vielleicht musst mehr zahlen musst, das kann man noch diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich nicht. Das sieht man jetzt auch bei der Corona-Politik. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht immer passt hat. Ich finde nicht, dass der Staat mir muss sagen, wie du musst leben. Wirklich nicht.
Per se nicht, aber es geht ja nicht nur um dich, sondern es geht um so eine Balance in einer Gesamtgesellschaft. Aber ich weiß nicht.
Slippery slope, gell? Wenn ich fange an, intervenieren.
Was noch ein Gedanke ist zum Tabakwerbe, zu der Tabakwerbevorlage. Ich habe irgendwie wie, also vielleicht bin das nur ich, es nehme jetzt einfach wie Wunder, wie es bei dir ist. Ich habe irgendwie wie so das Gefühl, so eine Vorlage, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also es klingt jetzt ein bisschen dumm. Also nicht, dass das Thema weniger aktuell ist, aber ich habe gefunden, so mein Gott, also haben wir die Debatte nicht irgendwo durch und können wir es nicht einfach irgendwo durch belassen und ajustieren. Und ich finde schon, es ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung geht nach so eine Präzedenz vor oder welche Wirkung hat auch. Natürlich ist es so, dass eben, und auf das beziehe sich ja auch alle Befürworter, dass man eigentlich das Schlusslicht ist in der Schweiz, so in Bezug auf eine Reglementierung von Werbung. Ja, per se muss das nicht unbedingt irgendwie sein,
was
die
anderen
so
machen. Aber
ich habe einfach überhaupt kein Gefühl dafür. Ich habe nicht das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, es kommt durch.
Hast du das Gefühl, es kommt durch?
Ich habe das Gefühl, es kommt durch. Und weil es auch so richtig unter dem Radar ist, und Rauchen ist wahnsinnig unbeliebt. Es gibt zwar viele
Leute, das stimmt.
Oder viele Leute rauchen immer noch, aber letztlich ist es wahnsinnig. Das hast du sicher selber erlebt. Das ist auch verpönt. Und ich glaube, das ist also meiner Meinung nach der wichtigste Grund, warum das Rauchen aufgehört hat. Weil es einfach sozial nicht mehr okay ist. Du musst einfach irgendwie, es ist ein bisschen öffentlicher sozialer Druck gewesen. Kann man auch darüber reden, ist das so wahnsinnig gut. Aber es ist eindeutig, oder? Du bist als Raucher. Und das ist natürlich ein bisschen pervers, wenn du ein bisschen gut ausgebildet bist, sowieso.
Es kommt ein bisschen darauf an, oder? Es kommt ein bisschen aufs Umfeld drauf an, aber per se ist das sicher so.
Also weißt du, wie im Alkohol? Früher war es völlig normal gewesen, dass man über den Mittag Alkohol trinken mit den Leuten, und wenn du das heute machst, wenn du heute ab und zu einen Wein trinkst im Mittag, dann musst du dich fast entschuldigen. Ich sage natürlich immer, ich bin Journalist, klar, wir sind alles Alkoholiker, dann geht das. Aber es ist nicht mehr okay, oder? Also, da geht es schon ein, das Gesundheitskritische.
Ich muss natürlich diesbezüglich sagen, ich bin dort bin ich wirklich von Herzen eine Liberale, also nicht, ich würde so generell in Bezug auf Drogen oder Suchtpolitik mal noch die zur Debatte stellen, was eigentlich vielleicht auch nicht verboten würde gehören. Mhm. Aber ich finde einfach, man hat ja so viele Beispiele aus den USA in Bezug auf Prohibitionspolitik zu Alkohol, in Bezug auf Südamerika, Prohibition von Kokain schlussendlich. Hey, es funktioniert überhaupt nicht. Es hat die gegenteilige Wirkung. Und für mich geht es schon so ein bisschen, nicht in eine Prohibitionsrichtung, aber in the end, der Effekt ist schon so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, eigentlich sollte man kein Alkohol mehr trinken, man sollte nicht rauchen, man sollte kein Fleisch mehr essen, man sollte alles, oder? Unterbinden. Und ich glaube nicht, dass das, wenn das dann wirklich sinnvoll wäre, für die Gesundheit, zumindest in geringem Maße, glaube ich, ist das überhaupt nicht.
Die Stossrichtung ist schon, wie du sagst.
Aber
die Stossrichtung gibt es schon Prohibition, aber sie sind natürlich ein bisschen schleuer geworden.
Natürlich.
Es ist wie gesellschaftliche Ächtung, die eine Rolle spielt. Das wird beim Fleisch jetzt betrieben, das wird eben bald Coca-Cola betrieben und so weiter, das ist klar. Da finde ich finde das nicht problematisch, wenn das so läuft. Mhm. Was mich aber stört, ist, dass der Staat da auch wieder eine Rolle spielt. Das habe ich nicht so gern. Weißt du, mit seiner Präventionskampagne, wo ihr natürlich den gut davon lebt. Aber das passt mir nicht so. Was eigentlich finde ich leben. Grundsätzlich finde ich jetzt, bei einer Pandemie ist etwas anderes. Da muss das Bundesamt für Gesundheit informieren. Aber sehr viel von diesen Gesundheitspräventionskampagnen würde ich wieder streichen. Weil irgendwo finde ich auch. Wir sind erwachsen. Wir sind kein Kind. Wir müssen uns nicht die ganze Zeit an der Hand nehmen und sagen, du darfst nicht zu viel trinken, du darfst nicht zu viel rauchen.
Ja, ja, außer bei irgendwelchen, ja, eben. Es gibt schon gewisse Gründe dafür, ja,
beispielsweise nicht trinken und Alkohol zu fahren, aber, Leute wissen, dass Alkohol ein Problem ist.
Ich finde, per se gibt es schon eine gute Balance zu finden zwischen die Aufgaben warnen, aufklären und auf die Risiken hinwirken und so. Aber am Ende vom Tag, finde ich schon, muss man noch die Entscheidungsfreiheit haben in sehr vielen Belangen und auch die Selbstverantwortung übernehmen, darüber, wie du mit denen, ja, mit denen Genussmitteln oder Suchtmitteln umgehst.
Gut, jetzt noch ganz schnell Mediengesetz, nimmt mich ein bisschen Wunder. Was sagst du? Erstens ein bisschen Prognose, wie hast du das Gefühl, ist stimmig und du bist, soviel ich weiss, dafür.
Ja.
Du hast natürlich auch Kampagne erlebt dafür. Ich bin sehr dagegen. Eben, wie schätzt du ihn?
Ich habe momentan das Gefühl, dir werdet potenziell gewinnen. Ich glaube, aber es ist noch nicht entschieden.
Nein, glaube ich.
Es kann wirklich in beide Richtungen gehen. Also, es sind vor ein paar Tagen Umfragen rausgekommen, die wirklich eigentlich eine Patz-Situation zeigen. Mein grösstes Problem momentan mit dem Gesetz ist, dass ich das Gefühl habe, die Meinungsbildung ist noch überhaupt nicht weit. Es ist relativ wenig passiert, finde ich, noch für so eine Abstimmungsvorlage. Und ich glaube, es gibt jetzt noch vier Wochen spannende Zeit. Es wird sicher die spannendste Vorlage zum Abstimmen. Aber was mir noch viel zu wenig, mir ist die ganze Diskussion viel zu Zürich zentriert. Also weißt, ich finde ja auch nicht, dass das Gesetz ist irgendwie jetzt, die Mutter aller Gesetze ist und grossartig und ohne Fehler. Aber wenn es bachab ging, wäre es um einiges schlimmer, als wenn es nicht durchging, also, meiner Ansicht nach.
Hey, wir können ja sofort ein neues Gesetz machen für die Lokalmedien.
Ja, das ist immer deine Ansicht, Mann. Das hast du das Gefühl, wie schnell das geht? Das ist das Beste, was wir können rausholen in einem sehr langen Prozess. Und es nützt den kleineren und mittleren eben proportional stärker und vor allem nützt den Regionen stärker. Und ich habe die Zürich Posse langsam ein bisschen unter den Grossen, aber das siehst du sicher anders.
Nein, es ist einfach nicht gut für die Demokratie, wenn das Gesetz...
Du bist im Referendumskomitee, oder? Ja, und ich bin ja im Medienverband selber,
wo wir angefangen haben, das zu diskutieren. Und da würde ich jetzt auch sagen, selbstkritisch, ich finde, das würden jetzt die Leute, meine Kollegen, die ehemaligen Kollegen natürlich nie so sagen, ich finde, es ist misslungen. Man hätte ursprünglich als Medienverband nur die indirekte Presseförderung wollen ausbauen, weil Print ist ein Problem für alle grossen Verlage, aber auch für alle kleinen Verlage. Für die kleinen Verlage überproportional grosses Problem. Und man hat irgendwo auch im Verband natürlich einen guten Kompromiss angebracht zwischen den Interessen der Kleinen und der Grossen. Mhm. Und die indirekte Presseförderung habe ich gefunden, kann man vertreten, solange die Post ein Staatsbetrieb ist, der uns eigentlich Tarif aufdrückt, wo wir gar nicht kontrollieren können, was das heisst. Mhm. Also, sobald die Post privatisiert ist, hätte ich ein Problem. Dann könnte ich das jetzt nicht mehr so sagen, wie ich sage. Aber was ich wirklich unglaublich stossend finde, sind die Online-Medien. Das geht gar nicht. Dass der Staat das erste Mal direkt...
Interessant, weil du als Online-Medien unterstützt.
Ja, aber dass der Staat direkt Medien unterstützt, das geht gar nicht. Und er muss nachher Kriterien aufstellen. Nach welchen Kriterien wird das subventioniert? Jetzt sagt er natürlich, ja, das sind alles so ganz vernünftige, gute Kriterien, aber du weißt immer, Kriterien kannst du immer auslegen. Da gibt es unglaublichen Spielraum und ich finde, es ist wirklich gegen Pressefreiheit. Der Staat sollte nie Medien betreiben oder subventionieren. Sollte er nicht direkt machen.
Ja, gut, es ist nicht so einfach. Ich glaube einfach, oder was man immer vergisst, ist, in was für einer digitalen Transformation sich alle befinden, oder? Schlussendlich hat man immer nach bei unserem System von der Presseförderung hat man immer nach, wie soll man sagen, nach Medium, also sprich eben Print, Radio oder Fernsehen in früheren Zeiten unterschieden. Und online hat es dann noch gar nicht gegeben, in den Gedanken von unseren Verfassungsartikeln, die wir zu diesem Thema haben, aber natürlich auch in den Gesetzen, die wir bisher hatten. Und darum sind ja auch, sind viele Online-Medien auch sehr stark für das Gesetz jetzt, oder? Du bist dort irgendwie anderer Meinung, weil sie zum ersten Mal auch einfach eine befristete, sag jetzt mal, eine befristete Förderung bekommen. Und es ist ja nicht so, dass du einfach nach Tür und Tore auf 7 Jahre beschränkt
gesetzt. Ja, aber du meinst, es verlängert.
Ich verstehe das Argument. Ich finde es aus liberaler Sicht unglaublich wichtig, dass man nicht das Tür und Tor öffnet für die Subventionen. Ich glaube aber nicht, dass das Gesetz das macht. Ich habe mich viel gestritten noch mit Leuten innerhalb von meiner Organisation. Ich glaube nicht.
Es gibt einfach nicht. Sag mal eine Subvention, die der Bund mal beschlossen hat, die aufgehoben worden ist.
Ja, gut, Markus, aber dann sagen wir... Das
ist nie passiert und die Medien sind relativ stark im Lobbying. Also das kannst du vergessen. Also das finde ich wirklich ein Argument.
Darf ich da noch schnell einhaken? Ich finde immer bei diesem Punkt, und wir reden hier über 120 Millionen oder pro Jahr verteilt auf die ganze Landschaft. Oder 100, ja, genau, mit der indirekten 178. Aber nichtsdestotrotz, weißt, ich finde immer den Vorwurf von der Abhängigkeit, weißt, wie ist denn, also weißt, von was soll man abhängig werden? Was ist das Interesse, von so einer Subvention, wenn aber du das so siehst?
Ich muss auf die Rücksicht nehmen. Das sind ja meine Aktionäre. Die Medien muss auf ihre Aktionäre auch Rücksicht nehmen. Die Familie Ringier ist auch Aktionär. Die Journalisten nehmen auch auf sie Rücksicht. Das ist normal. Wir haben Privatbesitz in den Medien. Und Besitzer von Medien, selbstverständlich musst du die, sagen wir, als Management pflegen. Das ist ja logisch. Jede Firma muss ihre eigenen Besitzer pflegen. Aber es sind andere Besitzer als der Staat. Der Staat ist etwas ganz anderes. Nein, warte schnell. Der Staat müssen wir grundsätzlich können kritisieren als Presse, weil der Staat ist weniger dem Wettbewerb ausgesetzt als die einzelnen Unternehmen oder einzelne Besitzer oder einzelne Aktionäre. Das ist ein riesen Unterschied und deshalb ist es ein prinzipieller Unterschied. Und look, wir haben in der Schweiz erstens, bei der Presseförderung habe ich immer gefunden, das ist super, weil das ist völlig unabhängig davon, wie eine Zeitung sich verhält. Ein kommunistisches Blatt hat genauso Posttarifkürzungen
bekommen
wie ein anderes. Nein,
doch,
das ist nicht so.
Sogar von Parteizeitungen,
aber bei den Online-Medien nicht, weil bei den Online-Medien
muss man plötzlich... Ja, du stehst einfach an den Online-Medien.
Nein, Laura, bei den Online-Medien muss man eine Auswahl treffen. Man kann nicht alle, man tut nicht alle subventionieren, man tut nicht jeden, wenn du mal einen Blog machst, kommst du keine Subventionen über, sondern musst Kriterien aufstellen, nach welchen kommst du über. Und das Problem, das ist bei der Posttarifvergünstigung eben viel weniger der Fall gewesen. Da hast du einfach gedruckt und wenn du etwas regelmässig verschuttet hast, dann bist du verfeindet. Wie bei der Mehrwertsteuer.
Ich finde, es gibt absolut berechtigte Kritikpunkte, wo man in den Details anmängeln kann an diesem Gesetz. Das gibt es bei jedem Gesetz notabene. Ich finde, was man nicht außer Acht lässt. Und ich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so ein schlechtes Gesetz. Ich finde, es hat wirklich für alle etwas dabei. Es ist befristet. Es nützt schlussendlich den Regionen und den kleinen und mittleren stärker proportional. Sonst wären noch nicht alle ländlichen
Pharma-KMU in der Randregion fördern und dann tust du zuerst noch Novartis und der Roche gibst den grössten Teil vom Geld.
Nein, das stimmt aber eben einfach nicht.
Und dann behauptest du, ein Pharmaunternehmen in Misox wird dafür unterstützt. Ja, der grösste Teil.
Markus, die Zahlen werden noch
erstens mal berechnet. Ich kenne die Zahlen, habe ich selber gesehen.
Nein, die gibt es ja noch gar nicht.
Hast du
das 80% von den Geldern, dass
du
den kleineren und mittleren proportional.
Hast du das Gefühl, ich bin ja selber dabei.
Nein, wenn es nach Auflage bemessen wird, wird das nicht viel
anders. Erzähl dir etwas, was du nicht weißt. Ich bin selber dabei im Medienverband, wo man über das geredet hat. Jeder Verlag hat genau geschaut, wie viel Geld kommt da rüber. Die wissen ziemlich genau, wie viel sie bekommen.
Nein,
da gibt es noch gewisse kleine... Nein, gewisse Leute haben gesagt, wir wollen unbedingt, dass die Kopfblätter auch einbezogen werden. Andere haben gesagt, wir wollen, dass die Wochenzeitschriften dabei sind.
Markus,
die kleinen Verlage haben gesagt, nein.
Und dann hat man
Zahlen, hey, ich habe Zahlen gesehen, ich habe sie jetzt einfach nicht mehr im Kopf.
Sie werden geregelt in der Verordnung,
man hat schon mal vorausberechnet, wie es geht. Und es gibt noch gewisse Abweichungen, die durchaus möglich sind, aber im Groben und Ganzen weiss jeder Verlag, wie er muss budgetieren muss.
Ich glaube, du hast dort wirklich eine kleine Zürich-zentrierte Sicht von der Dinge. Natürlich nützt das Paket auch den Grossen.
Überproportional.
In Engadin, wo ich schlussendlich quasi meine zweite Heimat habe, gibt es, und das gibt es ja sonst fast nicht mehr, einfach noch unglaublich viele wichtige, nicht nur unabhängige Verlage, sondern einfach unabhängige Titel, wo schlussendlich ohne so eine Unterstützung, und wir wissen beide, wie lange das geht, bis es ein neues Gesetz gibt. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass es ein besseres Gesetz gibt als
gut.
Das.
Es
ist wirklich ein gutes Gesetz für alles mögliche.
Es ist eine
Mehrheit vom Parlament, eine grosse Mehrheit, die das Gesetz schlussendlich verabschiedet hat, weil man genau weiss, mehr kann man nicht rausholen. Es ist wirklich in dem Sinn nicht perfekt, aber sehr, sehr wichtig für unsere Demokratie.
Also,
und entsprechend, aber du wirst, ich glaube wirklich, durchsetzen, aber
nein,
du hoffst natürlich nicht.
Ich weiss es nicht, und weil ich gehört davon Vorlage hat eigentlich immer gute Chancen, von dem her.
Nein, ich will es noch einmal betonen, aber es ist nicht wahr, dass die Verlage nicht ganz genau. Ich bin dabei gewesen, Entschuldigung Laura, ich habe es selber gesehen.
Ich habe auch gewusst, wie viel das Passo-Zeitung bekommt und ob die Verordnung nachher einen Franken einen weniger oder mehr gibt, das ist ein Witz.
Nein, aber dann würden nicht alle kleinen und mittleren Seiten an Seiten mit allen zusammen kämpfen, weil man wüsste, es geht um die Medienvielfalt in der Region und um eine starke private Medienlandschaft. Man hätte es ja ausrechnen müssen,
genau aus dem Grund, dass man überhaupt können einen Kompromiss machen zwischen Grossen und Kleinen im Verband. Was hast denn du das Gefühl? Meinst du, die Kleinen sagen einfach, ja, machen wir mal einfach. Der Medienverband ist der Medienverband und der ganze Kompromiss wäre nie möglich gewesen zwischen Grossen und Kleinen, wenn die Leute nicht gewusst hätten, wie viel sie bekommen. Auch Rinier hätte gar nicht sich plötzlich wieder interessiert für das Mediengesetz, wenn sie nicht relativ genau hätten können ausrechnen, was heisst das für uns. Das ist ja logisch. Das ist immer so. Das ist ja bei den Bauern so. Alle, die Subventionen wollen, wissen ziemlich genau, wie viele Subventionen sie bekommen.
Ich finde es ja sogar konsequent argumentiert von dir. Und du würdest, glaube ich, grundsätzlich jede Subvention ablehnen. Das ist schon in dem Sinn konsequent, wenn du es bei Mediengesetzen so siehst. Es ist aber nicht so, dass es schlussendlich erstens mal mehr ist als auf 7 Jahre befristete Anschubshilfe, wo vergleichsweise, wenn du schon von Subventionen redest, wenn du die vergleichst, die 6 Milliarden von der Landwirtschaft zu den 174 Millionen. Das sind 6 Milliarden in der Landwirtschaft?
Aber wenn du mit dem allem zusammenrechnest, sind es 8 Milliarden.
Es ist verhältnismässig wenig für eine Branche,
so
die für Demokratie
Deckel, jetzt sind wir wieder mal Liberalismus einmal eins. Es kann nicht sein, dass wir Branchen subventionieren, die sehr gut gehen, und dass wir die pauschal subventionieren. Das hat mit liberal gar nichts zu tun. Das ist jetzt einfach der normale Sozialismus. Der normale alltägliche Sozialismus.
Das ist überhaupt nicht pauschal.
Jetzt hören wir mal auf.
Okay. Wahrscheinlich reden wir noch
irgendwann darüber. Du darfst das letzte Wort haben.
Nein, ist gut.
Nein, sag jetzt du noch einen Satz. Ich sage nichts mehr.
Nein, ich glaube, man muss wirklich vom Gedanken wegkommen, dass man, wenn einem Journalismus wichtig ist in einer Demokratie, dann bin ich völlig deiner Meinung, dass es muss schlussendlich Businessmodelle geben, die sich rechnen, auch langfristig. Das ist aber momentan mit einem absoluten Wegfall vom ursprünglichen Businessmodell im Journalismus nicht der Fall. Darum braucht es das Gesetz. Genau. Als Übergangslösung.
Ja? Ich sage nicht mehr. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Stimmen wir irgendetwas beim Tabakverbot? Das ist mir genau. Gleich. Stimmen wir irgendetwas beim Mediengesetz? Das ist vom Nebelspalter Friendly Fire mit der Laura Zimmermann und dem Markus Somm. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.